Ich freue mich, dass ich die Predigt halten darf heute Morgen und euch mit euch teilen darf vom Wort Gottes her, was mir so auf dem Herzen liegt. Wir befinden uns jetzt im Oktober gerade in einer Predigtserie. Wenn du die vergangenen Wochen da warst, wirst du den Titel schon mal gehört haben. Aber ich bitte euch mal, tut mir einen Gefallen und vervollständigt mal folgenden kurzen Satz. Ich, mich, meiner, mir, Herr segne diese vier. Da gibt es ein paar Varianten, ne? Dieser nicht ganz ernst gemeinte Spruch ist auch Titel unserer Predigtserie. Und heute befinden wir uns bereits im dritten Teil dieser Serie. In den vergangenen beiden Wochen sprach ich über zwei Themen, und zwar über Dankbarkeit und Barmherzigkeit. Und zu Anfang der Predigten kündigte ich eine Annahme an, von der wir mal gemeinsam ausgehen möchten. Ich hoffe, du kannst da innerlich auch mitgehen. Und diese Annahme lautet wie folgt. Wir alle wurden egoistisch geboren, aber... Wir alle wurden egoistisch geboren, aber. Und diese Annahme habe ich zweimal ergänzt, und zwar mit diesen Begriffen eben. Ne? Wir alle wurden egoistisch geboren, aber dankbar und barmherzig wiedergeboren. Es ist Gottes Wille für uns, dass wir dankbare und barmherzige Menschen sind. Und auch heute gehen wir von dieser Annahme aus und werden sie am Ende der Predigt mit einem bestimmten Begriff ergänzen. Das wird für euch dann, glaube ich, keine Überraschung mehr sein, aber dennoch will ich das nochmal so zusammenschnüren. Es geht darum, dass wir in ein gesundes Gleichgewicht kommen, was unseren Blick auf uns selbst angeht, das Kümmern um uns selbst und so weiter, aber auch den Blick auf den Nächsten nicht verlieren, die Menschen um uns herum sehen und dass Gott uns in diese Welt hineingestellt hat, um Salz und Licht zu sein, aktiv zu sein und auch anderen zu dienen. Stell dir mal Folgendes vor. Stell dir vor, ein guter Freund oder eine Freundin lädt dich zu sich nach Hause ein zu einer Party. Hey, wer von euch liebt so Partys? Ich liebe das, ja, ist so fantastisch. Nicht so viele. Ekklesia Göttingen, was ist los, ja? Das müssen wir ganz neu mal lernen hier, mal einladen und Partys feiern. Was ist los? Aber stell dir vor, du bist eingeladen. Und stell dir vor, du freust dich auch darüber, okay? Und du kommst dort an und es wimmelt bereits vor Leuten. Die Musik spielt im Hintergrund, alles ist schön sauber, alles wurde dekoriert und es steht ein großes Buffet bereit. Essen und Trinken gibt es in Hülle und Fülle. Es wird auf jeden Fall für alle reichen. Es wird noch viel übrig bleiben wahrscheinlich. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Wenn ja, dann kennt ihr großzügige Gastgeber. Wisst ihr, ich kenne Menschen und habe Freunde, zu denen gehe ich sehr, sehr gerne zu Besuch, einfach weil ich sie gern habe, weil ich sie lieb habe. Ich liebe es, mich mit diesen Leuten auszutauschen, mit ihnen zu lachen, Späßchen zu machen, gemeinsam Zeit zu verbringen oder auch vielleicht gemeinsam zu weinen, wenn Zeit dafür ist. Und was so ein Besuch noch schöner macht, ist, wenn der Gastgeber einem das Gefühl gibt, hey, mein lieber Gast, ich habe dich erwartet. Ich habe mir Gedanken gemacht über dein Kommen. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie will ich dich willkommen heißen, ja? Soll was auf dem Tisch stehen, soll nichts dastehen? Und ganz oft braucht es dafür gar nicht viel, dass man das Gefühl bekommt, erwartet zu sein und willkommen zu sein. Eine Kleinigkeit zu knabbern und etwas zu trinken und man fühlt sich schon etwas mehr wie zu Hause, oder? Wenn wir bei großzügigen Gastgebern zu Hause sind, dann brauchen wir uns über ganz viele unserer Bedürfnisse keine Gedanken machen, weil uns das abgenommen wird. Wir können einfach Spaß haben und uns an und mit den Menschen um uns herum freuen. Und genau das möchte ein guter Gastgeber ja auch erreichen. Das ist sein Ziel. Guten Gastgebern macht es Spaß und Freude, großzügig und gastfreundlich zu sein. Sie lieben es, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen einfach eintauchen können und sich wohlfühlen, oder? Sie lesen einem schon fast die Wünsche von den Lippen ab, ja, und bieten einem was an und so. Es gibt so Leute, die lieben das total. Großzügig, gastfreundlich zu sein. Ihr Motto lautet, der Kunde ist König. Oder anders, das Beste für die Gäste. Ja? Nicht die Reste für die Gäste, okay? Das hat nichts mit Großzügigkeit und Gastfreundlichkeit zu tun, ja? Ich guck mal, was ich noch habe irgendwie. Ich schuster dir was. Nein, das Beste für die Gäste, das ist so ihr Motto. Dieses Bild vom großzügigen Gastgeber finden wir nicht wörtlich, aber dennoch indirekt in der Bibel für diese Welt. Diese Schöpfung, diese Welt, die Erde, die unser Zuhause ist für die Zeit, die uns eben hier gegeben ist, mit all ihrem Reichtum an Ressourcen und Schönheit, ist Ausdruck von Gottes Großzügigkeit und seiner Liebe. Er ist der Gastgeber und wir sind seine Gäste in einer Welt voller Möglichkeiten und voller Überfluss. Er hat es sich wunderbar erdacht. Er hat sich große Mühe gegeben. Er hat alles vorbereitet. Er hat alles angerichtet. Die Musik spielt im Hintergrund. Und im Grunde ist genug für alle da. Es ist ausreichend da. Gott hat vorgesorgt. Aber es gibt ein großes Aber. Aber trotzdem ist unsere Realität, dass ein richtig großer Teil der Menschheit unterernährt ist, keinen Zugang hat zu sauberem Wasser und kennt echten Mangel. Wisst ihr, das Problem, welches für Mangel in dieser Welt sorgt, sind nicht fehlende Ressourcen. Das Problem Mangel entsteht durch ungerecht verteilte Ressourcen. Und sie sind ungerecht verteilt, weil der Mensch seine Versorgung Gott nicht anvertraut und die Dinge selbst in die Hand nimmt. Und da, wo das geschieht, entsteht als Konsequenz eine große Schere zwischen Arm und Reich. Und es entsteht etwas, das möchte ich mal Mangelmentalität nennen. Diese Mangelmentalität gibt es auf beiden Seiten der Schere. Diese Mangelmentalität führt zu Vergleichen. Der Mensch hat, obwohl er genug hat zum Leben, immer noch zu wenig, weil jemand anderes noch mehr hat als er selbst. Mangelmentalität kann zu Neid führen, zu Gewalt, zu Ausbeutung, zu Egoismus, aber auch zu Unruhen, zu Unfrieden und sogar Krieg. Und diese Mangelmentalität hält unsere gesamte Welt fest im Griff. Denn es gab im Grunde schon immer eine Schere zwischen Arm und Reich. Zwei kurze Statistiken, die belegen, dass es auch heute noch so ist. Die erste: über 80% der Menschen auf dieser Erde leben mit weniger als 10 Euro am Tag. Das sind 300 Euro im Monat. Das ist nicht so viel. 10 Euro, wie schnell sind 10 Euro ausgegeben für all die Bedürfnisse, die man so hat in seinem Leben? Und die zweite Statistik: 1% der Weltbevölkerung hält etwa 40% des weltweiten Vermögens in der Hand. 1% besitzt 40% des Weltvermögens. Und wenn man diese beiden Statistiken so liest, könnte man meinen oder sich denken, was für eine Ungerechtigkeit, oder? Wie kann bei so vielen Menschen eine solche Armut zu finden sein und bei so wenigen ein solcher Reichtum? Wie kann das sein? Ich glaube, das kann sein, weil der Mensch seine Versorgung selbst in die Hand nimmt und sagt, ich brauche mehr und ich will mehr, als ich brauche. Und andere haben dadurch weniger, andere werden ausgebeutet, andere bekommen nicht, was sie brauchen. Und kleine Randnotiz dazu, wir hier in Deutschland gehören auf jeden Fall zu den Reichen und nicht zu den Armen. Lasst uns das bitte nicht vergessen. Was will ich mit alledem sagen? Im Kern gibt es einen Unglauben des Menschen und ein Misstrauen Gott gegenüber, dass das, was er geschaffen hat, nicht für alle reichen würde. Ich traue Gott nicht zu, dass er genug hat für mich, dass er auch an mich gedacht hat in seinen Überlegungen. Und Mangelmentalität kommt aus einem Herzen, welches Angst hat, nicht genug zu haben. Ich werde nicht genug haben. Ängste löst das aus. Ich muss irgendwie hamstern und sammeln und was auch immer tun. Ich nehme die Dinge selbst in die Hand. Und das ist nebenbei bemerkt vollkommen unabhängig davon, ob jemand reich oder arm ist. Daher lautet die Frage heute Morgen, die ich so ein bisschen ins Zentrum dieser Predigt stellen möchte, wie folgt: Vertrauen wir der Großzügigkeit Gottes? Glauben wir das? Oder sagen wir das nur? Glauben wir es wirklich und beweist unser Leben, dass wir es glauben, dass Gott großzügig ist und ein Versorger und dass er uns auf seinem Schirm hat? Denn ich glaube, Gott lädt uns ein, nach einer anderen Geisteshaltung zu leben, als die Welt es tut. Er lädt uns ein, unser Vertrauen in Gottes Güte, in seine Großzügigkeit und in seine Liebe für uns zu setzen. Und in den Überlegungen zu dem Thema Großzügigkeit ist mir aufgefallen, dass die Bibel an nicht wenigen Stellen das Vorgehen und die Denkweise unserer Welt, dieser Welt, in Bezug auf Umgang mit Besitz auf den Kopf stellt. Das, was wir in der Bibel finden, da würde mit der menschlichen Logik beurteilt, jeder sagen, das ist doch Schwachsinn. Das macht man doch nicht. Gott stellt so vieles auf den Kopf. Ich will uns in diese Beispiele mal hineinnehmen. Als erstes Matthäus 6, hier spricht Jesus. Und er sagt, darum sage ich euch, er kündigt es an, Leute, das ist wichtig, was ich euch hier mitzuteilen habe. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Glaubst du, dass du Gott kostbarer bist als so ein Vögelchen? Amen. Eine Person glaubt das. Sehr gut. Wisst ihr, wir machen uns dann nicht mehr übermäßig viele Sorgen über die Dinge dieser Welt, die Dinge des täglichen Bedarfs, wenn wir verstehen, dass sie nicht das Wichtigste im Leben sind. Essen und Trinken ist wichtig, Kleidung ist wichtig, aber ist es das Wichtigste? Ich glaube nicht. Das Leben besteht aus mehr als die Dinge des täglichen Bedarfs. Und die Vögel nennt uns Jesus als ein Beispiel. Er sagt, schaut euch die doch mal an. Ja, die sammeln einfach jeden Tag, was sie brauchen, das finden die schon irgendwie zum Überleben. Sie haben keine Scheunen, sie sammeln es nicht, ja, sie legen es nicht an in ETFs und in irgendwelche Sparpläne und so weiter, um irgendwann im Alter und so. Nee, also bei denen läuft das ganz, ganz simpel und dennoch versorgt sie Gott. Spannend, dass Jesus das so sagt. Ein weiteres Beispiel. Jesus ist im Gespräch mit einem reichen jungen Mann, der ihn danach fragt, wie er das ewige Leben bekommen könne. Und zum Ende dieses Gesprächs finden wir folgende Unterhaltung. Matthäus 19. Jesus sagt zu diesem reichen jungen Mann, wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Doch als der junge Mann das hörte, ging er traurig fort, denn er war sehr reich. Wenn man das so liest, ne, kann man sich schon die Frage stellen, Jesus, wie kannst du sowas sagen? Ne? Kannst du das wirklich ernst meinen? Das ist doch nach menschlichen Maßstäben beurteilt absolut unsinnig. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ist das nicht zu radikal? Hat Jesus das wirklich gemeint hier an der Stelle? Hat er es gesagt? Er hat es gesagt. Und das Weggehen dieses jungen Mannes zeigt, dass er nicht bereit war, den Maßstäben, die Jesus ansetzt, zu vertrauen, sondern dem Maßstab dieser Welt treu zu bleiben. Und der Maßstab heißt, und den Spruch verwende ich auch manchmal, muss ich zugeben, ja, haben ist besser als brauchen. Schon mal gehört? Haben ist besser als brauchen. Natürlich. Wenn ich ein dickes Bankkonto habe, das ist besser, als irgendwie Geld zu benötigen und irgendwie nach Wegen zu suchen. Wie komme ich da dran? Haben ist besser als brauchen. Warum soll ich etwas weggeben? Dann habe ich doch weniger, wenn ich was weggebe. Da wäre ich doch schön blöd. Ich könnte es doch investieren und noch reicher werden. Aber Jesus dreht dieses Haben-Wollen im Gespräch mit diesem jungen Mann um und sagt ihm, dass er es weggeben soll. Denn Jesus erkannte, dass sein Herz auf eine ungesunde Weise daran hing und ihn vielleicht sogar gefangen nahm. Sein Geld war seine Sicherheit. Sein Reichtum war seine Absicherung, Versicherung gegen die Fälle des Lebens, was auch immer. Aber Jesus sagt, nein, folge mir nach. Das war ja der Ruf Jesu. Gib alles weg und folge mir nach. Ich will deine Sicherheit sein. Ich will dich versorgen. Ich will, dass du mir nachfolgst. Und noch ein Beispiel, um einen Kontrast zu diesem reichen Jüngling zu zeichnen, finden wir in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Für die Bibelleser unter uns, und für die Pfingstler unter uns, die wissen, Apostelgeschichte Kapitel 2, Pfingsten, ja, das Pfingstgeschehen, davon wird dort berichtet. Aber gleichzeitig wird davon berichtet, dass dort die erste Gemeinde entstanden ist. Die Urgemeinde in Jerusalem. Petrus predigt. Petrus, der Jesus zuvor verleugnet hatte, wird erfüllt mit Heiligem Geist. Er steht auf und predigt. Und wir lesen davon, 3000 Menschen haben sich auf einen Schlag bekehrt. Wow! Keine kleine Gemeinde. Aber weißt du, wie sie miteinander umgegangen sind? Ein Teil davon möchte ich mal herausgreifen. Apostelgeschichte 2. Alle aber, die gläubig geworden waren, diese Tausenden von Menschen, sie waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie haben geteilt. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Was fällt mir hier auf? Direkt nach der Entstehung der ersten Gemeinde in Jerusalem können wir bereits sehen, dass sich ihre Werte irgendwie verändert haben. Wir lesen hier, dass sich bei den Menschen, die an Jesus gläubig wurden, sofort etwas im Umgang mit ihrem Besitz verändert hatte. Sie hatten einen neuen Blick auf materiellen Besitz, auf Häuser und Geld bekommen. Es hatte nicht mehr das Gewicht, welches es vorher hatte. Einige waren sogar dazu bereit, ihre Häuser zu verkaufen, keine Ahnung, ob sie noch ein zweites hatten oder wie dem auch sei, aber sie waren bereit, es zu geben, um andere zu versorgen, um sich um die anderen Geschwister zu kümmern. Wow. Sie hingen nicht mehr daran. Wieder andere dachten, dass sie Gott in Bezug darauf etwas vormachen könnten und wurden darauf hart bestraft. Wir denken an Hananias und Sapphira, die Gott in dem Punkt anlügen wollten, nicht die Wahrheit gesagt haben. Was will ich sagen? Ich will sagen, unser Umgang mit unserem Besitz ist schon eine ernste Sache und gibt viel Aufschluss über unser geistliches Leben. Glaube nicht, dass es ungeistlich wäre, sich damit auseinanderzusetzen, wie du deine Ressourcen einsetzt. Die Bibelstelle hier will nicht sagen, liebe Christen, jeder, der gläubig wird, muss jetzt sein Haus verkaufen. Das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist schon der, dass als die Menschen gläubig wurden, ihr Blick auf Besitz, auf das, was sie haben, sich vollkommen verändert hat und damit auch ihr Umgang. Es hatte nicht mehr den Stellenwert, vielleicht diesen ungesunden Stellenwert in ihrem Leben, weil Jesus in ihr Leben kam. Hat sich in unserem Leben in Bezug auf Besitz und Umgang damit, auf unsere Ressourcen etwas verändert, seitdem wir mit Jesus leben? Oder kam Jesus in unser Leben hinein und wir folgen ihm nach, wir glauben an ihn, aber da ist alles irgendwie beim Alten geblieben? Sprüche 11, die Verse 24 und 25 sind für mich nochmal so entscheidend in Bezug zu diesem Thema, eben Großzügigkeit. Schau mal, was da steht. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Hä? Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Voll unlogisch, oder? Was hat denn hier der König Salomo aufgeschrieben? Wird beschrieben als der weiseste Mann, der auf der Erde gelebt hat und schreibt hier sowas rein? Das gibt doch gar keinen Sinn. Weißt du, die Bibel hat überhaupt nichts dagegen, dass wir weise mit unseren Finanzen umgehen. Und weise damit umzugehen bedeutet eben auch, ich lege mal was beiseite. Ich spare mal etwas. Ich bin sparsam, aber Obacht. Okay? Achtung. Du kannst dich arm sparen und du kannst reich werden, indem du weggibst. Das ist die menschliche Logik, ja, und das ist so eine geistliche Wahrheit, die dreht Gott hier vollkommen um. Du kannst dich arm sparen und reich werden, indem du weggibst. Klingt unlogisch, ist aber so, wenn wir Gott vertrauen wollen und seinem Wort. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Jeder von uns kennt diesen Satz, oder? Umgekehrt heißt es ja dann, wer etwas wagt, der kann auch etwas gewinnen. Wage es, großzügig zu sein. Wage es, Gott zu vertrauen, auch für deine Versorgung. Stelle deine Ressourcen unter die Maßstäbe und die Wahrheiten Gottes. Und ich glaube, wir werden dann merken, dass es sich allemal lohnt, ihm auch in diesem Bereich unseres Lebens zu vertrauen. Wenn wir glauben, dass Gott genug für uns hat, dann sehen wir plötzlich die Möglichkeiten für Großzügigkeit. Wir teilen mit anderen, weil wir darauf vertrauen, dass Gott ein großzügiger Gastgeber ist und uns nicht übersieht. Und weißt du, dabei garantiert Großzügigkeit nicht, dass immer alles tippitoppi in unserem Leben sein wird. Die Bibel macht oder gibt uns da keine Illusion. Gott sagt nicht, du musst nur großzügig sein und dann wirst du noch viel mehr bekommen. Ja, es ist nicht so, dass du einfach weggibst und dann ist alles nur tippitoppi in deinem Leben. Aber, und das ist mir wichtig, wir brauchen einen großzügigen Lebensstil und er ist unentbehrlich, wenn unser Vertrauen in Gott wachsen soll. Wenn wir wachsen wollen im Vertrauen, müssen wir auch lernen zu teilen, zu geben, andere mit einzubinden in den Segen, mit dem Gott uns gesegnet hat. Ich möchte uns noch kurz in eine Szene mit hineinnehmen, in der Jesus ein Geschehen von der Seite so beobachtet. Da passiert etwas und er ist mit seinen Jüngern einfach am Rande dabei und er sieht es, er erklärt es und beurteilt es, indem er mit seinen Jüngern spricht. Wir finden das in Markus 12. Jesus setzte sich nun in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Leute ihr Geld einwarfen. Viele Reiche gaben hohe Beträge. Dann aber kam eine arme Witwe und warf zwei der kleinsten Münzen in den Opferkasten. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben, aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte. sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Wenn wir rein den Geldwert betrachten, dann gab diese Witwe nur sehr wenig. Vielleicht Centbeträge, vielleicht ein paar wenige Euros, verglichen mit den hohen Beträgen, die die anderen Leute dort in diesen Opferkasten hineinlegen konnten. Aber Jesus schaut nicht auf den Betrag. Der Herr Jesus schätzt unsere Gaben nach den Motiven unseres Herzens, nach unseren Mitteln und danach ein, wie viel uns nachher noch übrig bleibt. Dies ist für diejenigen, glaube ich, eine große Ermutigung, die vielleicht von sich sagen würden, ich besitze nicht viel, aber dennoch ein großes Verlangen haben, Gott dennoch etwas von dem zu geben. Es ist doch erstaunlich, wie wir die Tat der Witwe loben und der Aussage Jesu so nickend zustimmen können. Ja, Mensch, meine Güte, stimmt. Ohne ihrem Beispiel zu folgen. Wenn wir wirklich glaubten, was wir behaupten zu glauben, würden wir uns ein Beispiel an ihr nehmen und auch Gott großzügig von dem geben, womit er uns versorgt. Und bitte versteht mich nicht falsch, diese Predigt soll nicht so eine Zeigefingerpredigt sein. Oh, wir müssen alle, und es ist ja alles so schlimm und keiner gibt. Nein, nein, überhaupt nicht, bitte. Bitte versteht mich nicht so. Ich weiß von so vielen Menschen, die sich einbringen, die großzügig sind, die Menschen einladen, die, ach meine Güte, wir haben Kleingruppen, die bezahlen Leuten Führerscheine und helfen mit. Und so viele Menschen beteiligen sich auch am Bau dieser Gemeinde. Ich sage dir eins, die Ecclesia Göttingen würde es nicht geben, wenn es nicht großzügige Menschen gäbe, schon über all die Jahrzehnte, die sich genau in diesem Punkt haben rufen lassen, sagen, Gott, ich stelle dir zur Verfügung, womit du mich segnest. Wir sind so dankbar. So dankbar für all das, was geschieht. Und um Reich Gottes zu bauen, braucht es auch Geld. Nicht nur, aber eben auch. Es ist nicht das Wichtigste, aber auch das wird benötigt. Warum sage ich das? Ich sage es, weil wir immer wieder neu, glaube ich, herausgefordert müssen, in diesem Punkt zu wachsen. Und vielleicht bist du noch gar nicht lange im Glauben dabei und für dich das komplett neu. Ich erinnere mich gerade an einen Moment mit meinem Papa im Auto. Nach meinem Fachabitur war ich zur Bundeswehr gegangen. Ja, ich war ein bisschen faul mit Bewerbungsschreiben für Ausbildung und so, ne? Ich gebe es zu. Und es war aber auch ein Jahr, wo zwei Jahrgänge abgeschlossen hatten. Das heißt, vieles war eh schon weg. Und ich sage, was machst du denn? Du kannst ja nicht nichts machen. Also bin ich zur Bundeswehr gegangen und mein Papa hat mich jeden Sonntagabend von zu Hause zum Bahnhof gefahren, damit ich in die Kaserne fahren konnte, nach Hannover. Und wisst ihr, zu dem Zeitpunkt hatte ich ein bisschen Geld verdient. Ja, vorher war ich Schüler, Zeitung ausgetragen und so Geschichten. Hey, wer hat hier Zeitung ausgetragen? Jawohl, gute Leute. Da hat man noch harte Arbeit gelernt, ja. Ey, Mann, Mittwoch, Samstags unterwegs, ne, für irgendwie 30, 40 Euro, Mann, ey. Egal. Aber das war so mein Budget als Schüler, okay? Und dann gehe ich zur Bundeswehr und auf einmal 800 Euro im Monat. Boah, heftig. Die Fahrten werden bezahlt, die Unterkunft wird bezahlt, das Essen wird bezahlt. 800 Euro, meine Güte, wie cool, ja. Das war für mich ein Vermögen. Und ich habe angefangen, das Vermögen einzusetzen. Ich war 18, Führerschein gemacht, ich habe mir ein Auto gekauft. Auto kaputt gegangen. Ich habe mir andere Dinge gekauft. Irgendwie ist mir das Geld zwischen den Fingern zerronnen. Ich wusste gar nicht, 800 Euro, das klang so viel, aber ich wusste gar nicht, wo das hingeflossen ist, immer am Ende des Monats. Und dann fahre ich mit meinem Papa zum Bahnhof und er stellt mir eine ganz simple Frage, weil ich ihm erzählt habe, ja, und ich weiß gar nicht, wo das alles hingeht, das Geld. Und er fragt mich, sag mal, Marc, gibst du eigentlich von deinem Geld etwas an Gott? Ich habe mir, Marc, du Dulli, ja, wie oft hast du Predigten gehört, auch über das Geben, über Großzügigkeit und so weiter. Und wisst ihr, irgendwie als Schüler hatte ich es nie getan, hätte ich vielleicht schon tun sollen als Schüler. Aber in diesem Moment traf mich diese Frage meines Papas wie so ein Hammer. Und in diesem Moment, in dem Auto, habe ich sofort entschieden, Gott, das mache ich. Das heißt, jedes Mal, wenn mein Wersold kam, 10% abgehoben, Briefumschlag in die Kollekte. Ich kann euch empfehlen, überweist es, dann ist es einfacher, die Spendenquittung auszustellen. Aber weißt du, was passiert ist? In diesem Moment konnte ich auf einmal jeden Monat 300, 400, 500 Euro beiseite legen. Ich konnte mir einen neuen Laptop kaufen, ein neues Auto kaufen und das lief viele, viele Jahre. Ich habe gemerkt, dass irgendwie in meinem Umgang mit Geld sich etwas radikal verändert hat, weil ich, glaube ich, an einem ganz einfachen geistlichen Prinzip Glauben geschenkt habe. Meine Überzeugung ist nach wie vor, mit 90% unseres Einkommens und Gottes Segen darauf, hast du sehr viel mehr, als wenn du 100% einfach nur für dich behältst. Und ich lade dich ein, probier's doch mal aus. Das ist das, wozu ich uns heute so gewinnen möchte. Gib Gott die Chance, vertraue ihm, auch in dem Bereich deiner Finanzen und der Versorgung. Kehren wir nochmal zurück nach diesem kurzen Exkurs, ja, zu der Witwe, zu der armen Witwe, die alles gegeben hat, was sie hatte. Heutzutage würden vielleicht auch Christen diese arme Witwe so anschauen und kritisieren, weil sie nicht für ihre Zukunft vorsorgte. Zeigt das nicht einen Mangel an Voraussicht und Vorsorge und Klugheit? So könnte man argumentieren, oder? Aber das, was sie zeigt, ist so stark, weil sie zeigt ein Leben aus Glauben. Sie will jetzt Gott irgendwie gehorsam sein, etwas geben nach ihren Möglichkeiten und für die Zukunft will sie Gott einfach vertrauen, dass er sie durchtragen wird. War nicht auch Jesus derjenige, der versprochen hat, die zu versorgen, die zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit trachten? Matthäus 6, 33. Geld ernährt uns. Geld bezahlt unsere Rechnungen. Und natürlich, es schläft sich so viel besser, wenn man weiß, dass Strom, Wasser, Gas, Miete, Versicherung, Lebensmittel und die Kredite bezahlt werden können. Und es ist so ein gutes Gefühl, wenn man nicht Jahr für Jahr Urlaub auf Balkonien machen muss, sondern auch mal verreisen kann. Wie schön ist das, wenn das möglich ist, oder? Alles gar keine Frage. Doch die Frage hinter all unseren Finanzentscheidungen, die es zu machen gilt, ist Geld mein Versorger oder ist Gott mein Versorger? Wem vertraue ich da eigentlich? Wenn Gott mein Versorger ist, dann kann ich auch großzügig sein, dann wird mir das leichter fallen. Weil nicht Geld, sondern er im Mittelpunkt steht. Wenn das Geld und damit ich selbst mein eigener Versorger bin, dann spricht viel dafür, es nicht zu sein. Und dann ist das Motto für unser Leben, Geiz ist geil. So. Ich kann nichts weggeben, weil ich brauche es ja und ich will noch mehr haben und so weiter. Und ich will dir eins sagen, Geiz ist überhaupt nicht geil. Überhaupt nicht. Total der Abtörner. Nein, wir sind doch gerne mit Menschen unterwegs, die Leben teilen, die großzügige Gastgeber sind, die einen auch mal einladen können, wo man wirklich merkt, meine Güte, ich bin meinem Gegenüber was wert. Wo wir unsere Herzen und unsere Portemonnaies öffnen und unsere Häuser öffnen und Menschen einladen, da entsteht wirklich Freundschaft, Verbindung, da ist gelebtes Miteinander, wie Gott sich das erdacht hat. Geld ist ja erstmal vollkommen neutral, oder? Es kann viel Schaden anrichten. Ich denke hier spontan an die ganze Wirecard, Misere, die großen Betrug da. Wie viele Menschen wurden geschädigt? Wie viele Menschen haben ihr Erspartes gegeben und haben jetzt gar nichts mehr? Es kann viel Schaden damit angerichtet werden. Aber es kann auch so viel Gutes bewirken. Und ich glaube, etwas Übernatürliches geschieht in unseren Herzen und in unserem Dasein, wenn wir eine großzügige Person werden. Und sind wir mal ehrlich, das, worauf es in unserem Leben wirklich ankommt, das können wir mit Geld eh nicht kaufen, oder? Meine Rettung von Jesus ist mir das Kostbarste in meinem Leben. Gott hat mir keine Rechnung geschickt. Ich kann es mir nicht erkaufen. Meine Beziehungen, meine Freundschaften, meine Ehe, all das hat mit Geld überhaupt nichts zu tun. Aber das sind die Dinge, die kostbar sind. Ich möchte uns zwei Schritte einfach nur mal kurz zeigen, um aus der Mangelmentalität zur Großzügigkeit zu gelangen. Und das Erste ist gar nicht neu. Hier ist es. Sei dankbar. Weißt du, Großzügigkeit ist ein Ableger von Dankbarkeit. Wenn wir wirklich dankbar sind für das, was Gott getan hat und womit er uns versorgt, dann können wir nicht gleichzeitig kleinlich und knauserig und gierig und geizig sein. 1. Thessalonicher, seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Grammatikalisch, das ist ganz spannend, ist das hier ein Imperativ. Okay? Das ist ein Befehl Gottes an uns, das ist ihm ernst, dass wir das beherzigen. Und was wir hier auch noch sehen müssen ist, hier heißt es ja, seid dankbar in allen Dingen. Seid nicht dankbar für alle Dinge. Das ist ein großer Unterschied. Wenn wir in unserem Leben eine Not haben, Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen, vielleicht auch finanzielle Engpässe, sagt Gott nicht, sei dankbar, dass es gerade so schwer ist. Sei dankbar für deine Not. Sei dankbar für diese Schwierigkeit, sei dankbar für diese Krankheit. Nein, aber Gott möchte uns die Perspektive öffnen, dass selbst wenn das in unserem Leben da ist, können wir in alledem dennoch dankbar sein. Und er wird uns helfen, Dinge zu sehen, die dennoch Dankbarkeit in unser Leben hineinbringen. Er nimmt unseren Fokus weg von all dem Negativen und zeigt uns all das Gute. Und das heilt unser Herz. Das tut uns so gut. Das hilft uns und trägt uns durch die Dinge hindurch. Sei dankbar. Und das Zweite, sei genügsam. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal diesen Begriff verwendet habe, ja? Genügsam. 1. Timotheus 6,6. Wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, ist Genügsamkeit, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Genügsamkeit bedeutet, dass wir auch mit weniger auskommen und zufrieden sein können, weil wir verstanden haben, dass wahrer Reichtum nicht in materiellem Besitz besteht. Und jetzt möchte ich gerne das tun, was ich zu Anfang angekündigt habe. Ich möchte auch heute diese Annahme, von der wir ausgehen, ergänzen. Und es ist keine Überraschung für euch, die Folien haben sich verschoben. Wir alle wurden egoistisch geboren, aber großzügig wiedergeboren. In dem Moment, wo Jesus in unser Leben kommt, verändert er unseren Blick, unser Herz auf all die Fragen, die sich rund um das Thema Besitz drehen. Und wisst ihr, einfach passend zu dieser Predigt, wo wir über Dankbarkeit, über Barmherzigkeit und jetzt über Großzügigkeit nachgedacht haben, möchte ich etwas Werbung machen in eigener Sache und uns einladen. Jedes Jahr haben wir etwas, das nennen wir Mein Herz für sein Haus. Die Folien sind vorhin auch schon durchgelaufen. Das ist eine jährliche Projektspende und wir machen sie auch nur einmal im Jahr und das ganz bewusst. Denn wir glauben, dass wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. Das, was wir wertschätzen, das, was uns wichtig ist, dort fließt unsere Zeit hinein. Dort fließt unsere Energie hinein, dort fließt unser Geld hinein, ist ja klar. Ziel von Mein Herz, von sein Haus ist es, dass wir uns in Großzügigkeit üben können. Und zwar über das übliche Maß hinaus. Es geht nicht darum, dass man das, was man sonst gibt, nun statt in die Gemeinde für dieses Projekt überweist, sondern sich herausfordern lässt. Dass wir ganz neu nochmal drüber nachdenken. Gott, sag mal, mit was hast du mir eigentlich alles gegeben? Womit hast du mich versorgt? Was hast du mir anvertraut, dass ich es verwalten darf? Und Gott, gebrauche ich es noch in deinem Sinne? Bin ich in dem Punkt vielleicht egoistisch? Es geht nur um mich, meine Pläne, meine Ziele, meinen Urlaub, mein Auto, mein Handy, mein, ich, mich, meiner, mir. Oder Gott, hast du mir meinen Blick geschärft auch für die Menschen um mich herum, für die Nöte um mich herum, für all das Gute, was du tun möchtest? Die Einladung ist, lass dich herausfordern. Ich will dir kurz sagen, wir haben Verwendungszwecke festgelegt. Wohin soll dieses Geld fließen bei dieser Projektspende? Wisst ihr, wir haben immer noch als Ekklesia Schulden. Schulden bei der Bank. Letzte Woche hat unser Kassierer Dirk gesagt, es sind noch ungefähr 160.000 Euro offen, die wir auf die Gebäude offen haben. Und unser Wunsch ist schon, als Leitungsteam der Gemeinde, das endlich mal loszuwerden. Um mal so frei atmen zu können. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ne? Dass man das, was man hat an Ressourcen, frei gebrauchen, frei einsetzen kann, ohne noch irgendwas im Nacken sitzen zu haben. Und die Besonderheit hier ist, jeder Euro, der in diese 50%, in diese Hälfte reinfließt, wollen wir aus den Rücklagen, die wir noch haben, einfach aufstocken, um dieses Projekt voranzubringen. Als Gemeinde haben wir Missionare. Leute, die sich haben rufen lassen und das bequeme, schöne, reiche Deutschland verlassen haben, um in Afrika und so weiter als Missionare tätig zu sein, Gott dort zu dienen. Sie übersetzen die Bibel, sie dienen Menschen, sind in Schulen und so weiter. Und die Missionare, die zu unserer Gemeinde gehören, die wir eh regelmäßig unterstützen, ich würde mich so freuen, wenn wir sie segnen könnten, einfach mit einer Sammlung, was auch immer zusammenkommt, dass sie neue Möglichkeiten haben, ihre Dienste voranzubringen. Wir haben heute für die Ukraine gebetet und auch das wollen wir unterstützen. Das Haus der Hoffnung, einige von euch werden es kennen, das Hope Café und so weiter gehören auch dazu. Sie tun einen fantastischen Dienst in der Ukraine. Auch ihnen wollen wir etwas zukommen lassen, dass diese Hilfe, die sie dort tun, weiterlaufen kann. Stichtag wird sein, der 30.10. in diesem Monat. Ja, den ganzen Monat hindurch wollen wir sammeln und jeder von uns, lade ich ein, überleg doch mal, willst du dich daran beteiligen? Willst du dich stretchen lassen? Willst du einen Schritt herausgehen aus vielleicht einer Mangelmentalität und Großzügigkeit leben? Hier ist eine Möglichkeit. Ist das die einzige? Überhaupt nicht. Gott wird dir Möglichkeiten zeigen, wo du Großzügigkeit leben kannst. Wenn du sagst, das ging mir zu schnell, ich brauche mal ein paar mehr Informationen, geh auf unsere Homepage, wir haben einen Reiter eingerichtet, da sind alle Informationen nochmal zu finden. Ich will sagen, jeder Betrag zählt, denn Gott sieht das Herz. Bei allem, was wir geben, lasst mich diese eine letzte Sache bitte noch sagen. Hör noch mal bitte genau zu. Bei allem, was wir geben, gilt ein biblischer Grundsatz. Und dieser Grundsatz lautet, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Amen. Ein paar Glaubens. Okay. Ja, lass dich herausfordern. Lass dich herausfordern, von Gott Großzügigkeit zu leben. Aber nein, gib bitte nicht aus irgendeinem Druck, gib nicht aus irgendeinem Zwang. Selbst wenn deine Freunde aus der Gemeinde sagen, ich gebe und du merkst, oh, das erzeugt Druck in mir, lass es bitte. Mach es nicht. Hab die Freiheit, nichts zu geben. Ich hoffe es nicht und es liegt mir auch absolut fern, aber solltest du diese Predigt als irgendwie druckausübend empfunden haben, dann bitte ich dich, hab die Freiheit, nichts zu tun. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wo wir etwas erkennen und wo wir uns von ihm wirklich leiten lassen und Schritte gehen, egal in welchem Bereich unseres Lebens, da liegt Segen hinter. Nicht auf Druck, nicht auf du musst, nicht auf das wird erwartet, überhaupt nicht. Das ist mir wichtig. Und jetzt lade ich uns ein, dass wir mal gemeinsam unsere Augen schließen. Weil es mir wichtig ist, dass wir am Ende jeder Predigt einfach mal einen Moment in der Gegenwart Gottes uns ganz bewusst nehmen. Ich kann von hier vorne überhaupt nicht erkennen und auch grundsätzlich nicht, welche Gedanken dir gerade durch den Kopf gehen. Wie du über all das denkst, was du heute gehört hast. Vielleicht sagst du, Mensch, Pastor Marc, du hast mir echt aus dem Herzen gesprochen. Aber vielleicht sitzt du auch hier und denkst dir, Mensch, das ist aber herausfordernd. Kann man das wirklich so sagen? Ist gar nicht so entscheidend. Aber zu einer Sache lade ich dich ein und bitte dich, dass du dieser Einladung folgst. Ich möchte dich einladen, dass du mit Gott ins Gespräch gehst. Dass du dir von Gott zeigen lässt, wo dein Herz da so steht, im Umgang mit deinem Besitz, mit all dem, was er dir zur Verfügung stellt. Denn, weißt du, an Gottes Segen ist alles gelegen, alles kommt von ihm. Und vielleicht gibt es eine Entscheidung, die du treffen möchtest heute Morgen. Vielleicht sagst du, Gott, schon seit längerem habe ich dieses oder jenes vor zu tun, aber noch fehlte mir der Mut. Heute entscheide ich mich und will es tun. Ich verspreche es dir. Und so möchte ich dir jetzt eine Zeit geben, in der du ganz persönlich Gott sagen kannst, was sich gerade in deinem Herzen befindet. Sag sie. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass es Leben schafft in uns. Dass es uns segnet, wo wir es ernst nehmen und uns herausrufen lassen. Herr, ich danke dir dafür, dass du alles so wunderbar geschaffen hast. Danke, dass wir in einem Land leben dürfen, in dem wir so versorgt sind. In dem es uns so gut geht, verglichen mit dem Rest der Welt. Dafür sagen wir dir Danke. Aber Herr, wo in unseren Herzen Mangelmentalität herrscht, wo wir nur den Mangel sehen und die Unzulänglichkeiten und da, wo wir nicht genug haben, da bete ich darum, dass du unseren Herzen eine Ruhe gibst, dass göttlicher Friede dort hineinkommt. Und Herr, er soll kommen, weil wir unser Vertrauen nicht in uns selbst, nicht in unsere Strategien, nicht in unseren Besitz, in unsere Versicherungen, in unser was auch immer stecken, sondern Gott dir ganz neu vertrauen, dass du uns siehst und dass du uns nicht übersiehst. Und dass auch da, wo es angespannt ist und wo Situationen wirklich knifflig sind, Herr, auch Mensch, dass du hilfst, dass du eingreifst. Herr, ich bete auch gerade jetzt für all die Menschen, die gerade jetzt durch eine schwierige Zeit gehen. Vielleicht auch finanziell, wo es eng ist und ungewiss ist, wie sollen die kommenden Rechnungen bezahlt werden. Herr, ich bete darum, dass du hilfst. Ich bete darum, dass wo Arbeitsstellen benötigt werden, dass Arbeitsstellen gefunden werden. Dass einfach Antworten gefunden werden auf die Fragen, die es gibt. Herr, wir wollen Menschen sein, die für sich von dir rufen lassen, von dir herausfordern lassen. Wir wollen Menschen sein, die die Großzügigkeit, die wir von dir erfahren, die wir weitergeben in diese Welt hinein und auf diese Weise Licht und Salz sind für die Menschen um uns herum. Ich danke dir, dass du jedem von uns so ganz individuell in unser Herz hineinlegst, was unsere nächsten Schritte sein können. Und dass du unsere Herzen heilst, wo sie falsch eingestellt sind. Schenke uns deinen Blick für diese Welt und die Menschen um uns herum. Hilf uns, großzügige Menschen zu sein. Dafür wollen wir bekannt sein. In Jesu Namen bete ich.